Wir sind, ich sehe heute nur eine kleine Runde. Und was ich heute sagen möchte, ist eigentlich etwas, was ich schon zu meiner letzten Predigt gesagt haben wollte, wo ich aber leider verhindert gewesen bin. Und manchmal ist das so, dass eben halt, ich nenne es einmal das Schicksal, die Umstände, so die Pläne verändern, die man im Leben hatte. Und wenn man so zurückschaut, ist nicht das dabei als erreicht worden, was man sich vorgenommen hatte, was man als Ziel vor Augen hatte. Häufig ist es so, dass es, wie soll ich das sagen, eine Enttäuschung gewesen ist, das Leben rückblickend, weil man viele große Pläne hatte, die dann ja im Sande verlaufen sind. Manchmal aber ist es auch so, dass ganz unvorhergesehene Dinge passiert sind, die ganz anders gelaufen sind, als man sich gedacht hat, wo das Leben eine andere Wendung genommen hat, eine überraschende Wendung, die keiner, ich sag einmal, vermutet hätte. Und vielleicht man selber auch nicht. Und häufig ist das dann etwas, was einen mit einer Bibelstelle in eine besondere Art und Weise verbindet, weil sie, sag ich einmal, einen Bezug zu dem eigenen Leben herstellt. Und die Stelle, die mir am Herzen liegt, die für mich eine besondere Bedeutung hatte, ist der 113. Psalm. Ich werde ihn einmal vorlesen und dann darauf ein bisschen Bezug nehmen. Von wem er ist, wissen wir nicht, aber es, spricht so ein bisschen dafür, dass er möglicherweise aus der Feder David stammt. Es heißt dort: Halleluja, lobet ihr Knechte des Herrn, lobt den Namen des Herrn. Der Name des Herrn sei gelobt von nun an bis in Ewigkeit. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gepriesen der Name des Herrn. Der Herr ist erhaben über alle Völker und seine Herrlichkeit über die Himmel. Wer ist dem Herrn gleich, unserem Gott im Himmel und auf Erden, ihm, der droben thront in der Höhe, der herniederschaut in die Tiefe, der aus dem Staub den Geringen aufrichtet, aus dem Kot den Armen erhebt, dass er ihn setze neben Fürsten, neben die Fürsten seines Volkes, der die Unfruchtbare, die Kinderlose zur fröhlichen Mutter von Kindern macht. Halleluja. Dieses ist ein Lobpsalm. Und er preist darin Gottes Größe und Gottes Herrlichkeit. Ich habe mich einmal ernsthaft gefragt, warum ist das so? Warum sind diese Lieder so geschrieben? Warum will das Gott so? Dass also, ich sag mal, wir jeden Sonntag zusammenkommen und ihn preisen. Ist er selbstherrlich, selbstverliebt, wie der Herrscher von Nordkorea, der große Paraden zu seiner Ehre abhält? Aber ich denke, es liegt in der Natur der Sache, Gott zu preisen. Wenn ich etwas ganz Wunderbares sehe, ich sag mal so etwas wie vielleicht die Elbphilharmonie oder den Stein, den großen Stein in der königlichen Krone der Queen Elizabeth, dann ist der Mensch unwillkürlich davon berührt und betroffen, wenn er etwas Großes sieht oder wenn er sich auf dem Gebirgsmassiv des Himalaya befindet und auf den K2 oder den Mount Everest sieht. Man blickt plötzlich von sich weg und wird erfüllt von einer anderen Dimension. Von etwas, was einen dann ausfüllt. Und man erkennt, dass das, was ich ausmache, ich sag mal nicht, dass das Wesentliche ist, sondern dass es etwas Großes und Übergreifendes, Überdimensionales gibt. Und man hat wieder ein Gefühl, von den eigenen Problemen vielleicht wegzusehen und sich erfüllen zu lassen von Größe, von Herrlichkeit. Gott weiß das. Und wenn wir ihn sehen, ist es natürlich, ihn in seiner Größe und Herrlichkeit zu sehen. Er fordert uns auf, loben und zu preisen. Und wie soll ich das beschreiben? Nehmen wir einmal an, wir sehen jetzt einen mittelgroßen Herrn hier kommen mit krausen Haaren und einen anderen Menschen mit Schnurrbart, so Ähnlichkeit mit Kaiser Wilhelm. Der eine stellt sich vor als Albert Einstein, der andere als Salvador Dali. Wenn wir so diese Leute sehen, sind sie irgendwie vielleicht ein bisschen merkwürdig, aber ganz normal, so wie du und ich. Wenn wir aber ihre Werke betrachten, die Lehren und die Sätze Einsteins betrachten, erkennen wir eine ungeheure Dimension dessen, was diesen Menschen ausgezeichnet hat. Wenn wir die Bilder Dalís betrachten und den Surrealismus, deine Fantasie betrachten, merken wir die Genialität, die in diesem Menschen steckt. Wenn wir hineinblicken in die Herrlichkeit, in die Schöpfung Gottes und uns beschäftigen mit dem, was er gemacht hat, erkennen wir darin Gott. Es ist nicht nur ein Wort, es ist nicht nur eine diffuse Vorstellung, sondern die Größe Gottes wird plötzlich uns gegenwärtig. Wir können sie erfahren und erleben. Und das verändert unseren Sinn, unser Leben, unseren Weg. Wir kriegen eine andere Dimension und indem wir das tun, verändern wir uns. Und wir sehen plötzlich auch Gott anders in seiner Größe und Herrlichkeit und erkennen, dass es angemessen und gut ist, ihn zu loben. Und vor allen Dingen, dass es, wie soll ich das sagen, Sinn macht, ihm zu vertrauen und auf das zu achten, was er uns Menschen sagt. Und es uns darauf einzulassen, unser Leben auf das zu bauen, was er gesagt hat, mit ihm den Weg zu gehen. Und wenn er Jesus eingeführt hat, als Sohn seiner Macht, seiner Weisheit und Herrlichkeit und ihn zum Erlöser gemacht hat, dass wir Vertrauen darauf können, dass darin tatsächlich eine ewige Erlösung begründet liegt, die uns dann auch wirklich zuteil werden soll, wenn wir uns auf ihn einlassen. Die Größe und Herrlichkeit Gottes erkennen wir, wenn wir unsere geistlichen Augen öffnen und all das sehen und verarbeiten, was uns von Gott her gegeben ist. Wir fangen mal mit einigen Punkten an, die der Psalmist hier erwähnt hat. Einer der Punkte ist, die ich auch selbst erkenne aus meiner Familie. Wir waren frisch verheiratet, Ute und ich, und wir wünschten uns Kinder und das klappte nicht. Und bei vielen Menschen ist das so, es klappt nicht so, wie sie es sich erwünscht haben. Und es ist gerade auch in der damaligen Zeit so, dass es eigentlich eine Katastrophe ist, wenn man keine Nachkommen hatte. Der Name musste weitergegeben werden. Das Erbe, was man als Jude bekommen hatte, sollte in der Familie bleiben. Und ich sag mal, profan die Altersvorsorge. Die Kinder waren damals diejenigen, die für die Eltern eingetreten sind. Es würde alles ein jähes Ende nehmen, wenn keine Nachkommen da sind. Und Frauen, die keine Kinder bekommen, waren irgendwo, ja, was sag ich mal, denn am Rande der Familie und der Gesellschaft. Wir erinnern uns an die Geschichte, die mit der Geburt Samuels zu tun hatte. Die Frau, die verzweifelt gewesen sind, weil sie keine Kinder hatte und von der, ich sag mal, Konkurrenz Ehefrau verspottet wurde. Ein schweres Schicksal. Und hier heißt es, Gott tut etwas für mich, der die Kinderlose zur fröhlichen Mutter von Kindern macht. Wer das erlebt hat, erkennt, Gott nimmt Anteil an unserem Leben. Es ist ihm nicht gleichgültig und er tut etwas Unvorstellbares, Unerwartetes. Es geschieht dann noch plötzlich etwas, was man nicht mehr gehofft oder geglaubt hätte. Aber wie ist das mit uns? Ist das nur jetzt ein Vers, der nur wenige Menschen oder wenige Familien betrifft? Hat er uns etwas zu sagen? Auf eine geistliche Bedeutung stößt man, wenn man zum Beispiel in den Briefen von Paulus liest. Im 4. Kapitel des 1. Korintherbriefes schreibt er im Vers 14 bis 15: Nicht um euch, schreibt Paulus, zu beschämen, schreibe ich dies, sondern als meine geliebten Kinder ermahne ich euch. Denn wenn ihr 10.000 Zuchtmeister in Christus habt, so habt ihr doch nicht viele Väter. Denn in Christus Jesus habe ich euch durch das Evangelium gezeugt. Und hier wird eine geistliche Bedeutung gegeben, dass Paulus sagt, ihr seid im Grunde genommen meine Kinder. Ich habe euch durch das Evangelium, durch den Same des Lebens Gottes, der von Gott ausgeht, gezeugt. Ihr habt darum Leben in euch. Es ist sozusagen so, dass eine ganz besondere Beziehung zwischen ihm und der Gemeinde in Korinth bestand. Er ist Mitbegründer ihres Heils gewesen. Und das ist nur nicht etwas wie bei uns, dass unsere Kinder, sage ich einmal, auch nur noch 50 Jahre leben und dann, sage ich einmal, ist auch vielleicht irgendwann ihre Zeit gekommen. Es hat eine ewige Perspektive. Denn wenn man so etwas einen Menschen zeugt, hat das eine ewige Konsequenz. Ewige Kinder, sozusagen. Im 1. Thessalonicher, am Vers 2, 18, heißt es, 1. Thessalonicher 2, 18, da schreibt Paulus zu den Gemeindegliedern: Wer ist es? Wer ist unsere Hoffnung, unsere Freude, unser Ruhmeskranz? Oder seid nicht ihr es in unserem Herrn Jesus bei seiner Wiederkunft? Ja, ihr seid unsere Freude und unser Ruhm. Was will ich damit sagen? Wenn wir hier eine Arbeit betreiben und Gemeindearbeit betreiben, wenn wir aus dem Glauben heraus leben und diese frohe Botschaft von Jesus weitergeben, schafft sie Leben. Sie schafft sozusagen, wir sind auch dann Väter derjenigen, die aus dieser Arbeit Nutzen ziehen. Wenn jemand wegen unserer Arbeit, die wir als Gemeinde tun, zum Glauben kommt, ist er sozusagen in gewisser Weise unser Kind. Wir sind Vater von ihm geworden, wie Paulus das geschrieben hat. Und es gibt dann eine ewige Perspektive bis in den Himmel. Unsere Kinder müssen leiblich wahrscheinlich sterben. Aber geistlich gesehen sind unsere Kinder in der Situation, ewig zu leben, eine ewige Herrlichkeit zu haben. Das ist unser Trost. Und wenn wir manchmal hier das Gefühl haben, wir sind kinderlos, wir bringen nichts zustande als Gemeinde, ist das vielleicht gar nicht so. Sondern Gott wirkt auf seine Art und plötzlich passiert doch noch etwas, was Segen und Heil gibt. Manchmal sozusagen sind es Kinder, die wir nicht kennen, die wir nicht erlebt haben. Aber es ist so, unsere Arbeit ist wichtig. Und Gott benutzt uns, um damit Leben in diese Welt zu bringen. Kinder zu schaffen aus dem Glauben, aus dem Wort Gottes heraus. Und wir haben Anteil daran. Wenn wir glauben, manchmal verzweifelt zu sein, es geht nicht weiter. Wie soll es weitergehen in unserem Leben oder auch als Leben in der Gemeinde? Hier heißt es, Gott steht hinter allem. Und er schafft Dinge, die wir eigentlich vielleicht nicht für möglich halten. Damit zusammen hängt jetzt eigentlich eine andere Botschaft, die sozusagen meine Botschaft ist. Es steht hier in dem Vers, ab Vers 6, von ihm, also Gott, der droben thront in der Höhe, der herniederschaut in die Tiefe, der aus dem Staub den Geringen aufrichtet, aus dem Kot den Armen erhebt, dass er ihn setze neben Fürsten, neben die Fürsten seines Volkes. Ich glaube, er spricht hier zum Beispiel auf David an. Ein armer Hirtenjunge, spät geboren, nicht der Erstgeborene, in der Familienrangfolge nicht besonders hoch eingeschätzt. Er holt ihn heraus von den Herden, von den Schafherden, wo er als Hüter tätig gewesen ist, bringt ihn in Kontakt mit Saul, führt ihn durch viele Gefahren, zum Beispiel mit dem Kampf mit Goliath hin zu einem Sieg, erhöht ihn immer mehr, lässt ihn Einfluss gewinnen, bis er sozusagen Königsschwiegersohn geworden ist, durch die Vermählung mit der Tochter Sauls. Und nicht genug, er kriegt die Verheißung und er wird es auch und wird König. Er wird König in Israel und einer der ganz Großen, der ganz klein unten angefangen ist, ist groß geworden und die Bibel beschreibt es durch ihn, durch Gott. Weil er es so eingefädelt hat. Als ich geboren wurde und kurze Zeit später war ich sehr krank, hatte eine Krankheit, die mich am Rande des Todes geführt hat. Und nur dadurch, dass, ich sag einmal, ein Flugzeug aus Japan rechtzeitig, innerhalb von 2 Stunden, ein Medikament gebracht hat, stehe ich heute, menschlich gesehen, habe hier. Es war eine schwierige Situation. Aber es war nicht nur ein Vorfall, er hat mein ganzes Leben als Kind beeinflusst. Ich war nie leistungsfähig, fühlte mich immer schlecht oder war kränklich. Und die Schule, die ersten Tests waren nicht vielversprechend. Ich musste einen Hauslehrer haben und bin dann als erster Versuch auf eine Schule gegangen für körperbehinderte Kinder, wo ich zusammen war mit spastisch gelähmten Schulkollegen, mit Blutern, mit einem, ich erinnere mich noch an den Namen Harald, der einen schweren Herzfehler hatte. Und die Perspektive, die man hatte, als mal meine Eltern fragten, ja, vielleicht die Elbe-Werkstätten. Also sag ich mal, eine Umgebung, wo betreutes Arbeiten stattfindet, wo schwerstbehinderte Menschen einer sinnvollen Tätigkeit nachgehen können. Dann ist es aber anders geworden. Plötzlich besserte sich mein Zustand. Ich konnte dann die Hauptschule besuchen. Das ging ganz gut. Dann hat man gesagt, dann versuchen wir es doch mal mit der Realschule. Das ging dann auch noch sehr viel besser. Dann bin ich aufs Gymnasium gekommen und später das Studium hinten dran gehängt. Ich bin sozusagen, habe etwas erreicht, was von der Perspektive als Kind vollkommen unerwartet gewesen ist. Gott hat mich herausgeführt und hat mir sozusagen Höhen gegeben, die ich als Kind nie hätte mir erträumen lassen können. Es ist ein Parallel sozusagen für mich, wie es für David gewesen ist, den er große Wege geführt hat. Und darum bedeutet mir dieser Psalm viel. Er spiegelt ein bisschen so wider, wie Gott in meinem Leben gewirkt hat. Und wie ist es aber mit uns? ist es nur wieder so ein Psalm. Ich sag einmal, für wenige. Ich glaube, es gibt tatsächlich eine Parallele, die uns alle irgendwie betrifft. Im ersten Petrusbrief lesen wir, dachte, ich hätte eine Klammer reingemacht, aber dann geht es auch ohne. Da schreibt Petrus zu den Geschwistern. Ein ganz allgemein grundlegende Sachverhalte. In der Zeit, wo schon sich die Christenverfolgung angedeutet hat. Wie bitte? 1. Petrus 2, lese ich Vers 9 bis 10. Petrus schreibt zu den Christen: Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, damit ihr die herrlichen Taten dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Ihr seid das auserwählte Geschlecht und die königliche Priesterschaft. Das heißt, eine besondere Art von Priesterschaft, die sich auszeichnet durch besondere Ehre, die ihnen zuteil geworden ist, die besondere Dienste für Gott tun konnte. Ein heiliges Volk, das Volk des Eigentums. Eigentlich auch eine Umschreibung für das jüdische Volk, die die Verheißungen hatten aufgrund von Abraham und dem Bund, den Gott mit ihm geschlossen hatte. Er dehnt es aber hier aus auf die ganz normalen Christen, die eigentlich nicht zu so einem verheißenen Volk dazugehörte. Und das Prädikat sagt uns, dass wir etwas Besonderes sind. Priester durfte er selbst unter den Juden nicht jeder sein, sondern er musste mindestens ein Levit sein. Ein Levit ist also einer von den 12 Stämmen angehören. Aber selbst das reichte noch nicht aus, sondern er musste sozusagen aus der Linie Aarons stammen. Sonst konnte man nicht Priester werden, nach meinem Erkenntnisstand. Es war also etwas ganz Besonderes, eine Auszeichnung. Und diese Auszeichnung sozusagen erhalten wir. Wir sind berufen also zu einem großen, wunderbaren Dienst, zu einem Amt. Gott setzt jeden Einzelnen von uns, die Ja sagen zu dieser Botschaft, dazu ein. Es wird nicht geguckt, welche Herkunft wir haben. Wir haben an dieser Verheißung Anteil. Und diese Verheißung ist nicht nur, sag ich mal, ein Namensschild oder so, oder sozusagen ein Orden, den man trägt, sondern er hat tatsächlich besondere Konsequenzen. Im ersten Korintherbrief schreibt Paulus zu den Korinthern, weil er mit ihnen unzufrieden ist, Folgendes ab Kapitel 6, Vers 1 und 3. Gewinnt es jemand unter euch eine Streitsache mit einem, der einen anderen hat über sich, sich vor den Ungerechten richten zu lassen und nicht vor den Heiligen? Oder wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Die Heiligen die Welt richten werden. Das heißt, wir werden von Gott berufen werden, in diesem Amt, in diesem Richteramt tätig zu sein. Jeder Einzelne von uns. Und es geht noch weiter. Und wenn durch euch die Welt gerichtet wird, seid ihr nicht einmal würdig, über ganz geringe Sachen zu richten? Oder wisst ihr nicht, dass wir über Engel richten werden? Haben wir eine Vorstellung, was das eigentlich bedeutet? Wenn das wahr ist, sind wir nicht nur die kleinen Leute hier, die von irgendwelchen Dämonen und sonstigen Menschen und anderen getreten werden. Wir werden berufen sein, am Gericht teilzuhaben, an etwas, was Gott sich vorgenommen hat, was er ausführen wird. Eine ganz wichtige Sache, die das Ende dieser Welt und der Anfang einer neueren Welt sein wird. Und wir werden aktiv damit zu tun haben und nicht nur über andere Menschen sozusagen eingesetzt sein, sondern sogar über Engel. Können wir begreifen, was das für eine Art von Berufung ist? Und was für ein Stellenwert damit verbunden ist? Wir sind nicht irgendjemanden, wir sind Kinder Gottes. Und das hat Konsequenzen, nicht nur dem Namen nach, sondern es wird in Realita sich ausweisen, dass es einen wahnwitzigen großen Unterschied machen wird zwischen denen, die das sind und denen, die das nicht sind. Es gibt eine merkwürdige Stelle im 2. Korintherbrief, die im 12. Kapitel steht. Dort schreibt Paulus etwas über sich. Und was er darüber schreibt, ist in einem Nebensatz, finde ich, ungemein interessant. Es geht darum, dass Paulus angegriffen wird und er sich verteidigen muss. Und er sozusagen zeigen muss, dass er Autorität hat, für Gott wirksam zu sein. Er schreibt dort: Und ich weiß von dem betreffenden Menschen, mit aller Wahrscheinlichkeit von sich selbst, ob im Leibe oder ohne Leib, weiß ich nicht, Gott weiß es, dass er in das Paradies entrückt wurde und unaussprechliche Worte hörte, die ein Mensch nicht sagen darf. Wegen des Betreffenden will ich mich rühmen. Im Paradies Worte hörte, die ein Mensch nicht sagen darf. Ich habe darüber nachgedacht, lange Zeit, was das bedeuten mag. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, wenn dieses, was er da gehört hätte, mit Engeln zu tun hätte oder zu tun hätte mit irgendwelchen Regelungen in der neuen Welt, hätte man darüber ruhig sprechen können. Aber es sagt wahrscheinlich etwas über den Menschen aus. So große, wahnwitzige Aussagen, dass man eigentlich das als Blasphemie empfinden würde, wenn man das heute hier in Worten fassen würde. Darum darf er es nicht sagen, sozusagen. Worte, die damit zusammenhängen, was Marion heute schon vorgelesen hat im ersten Johannesbrief, wo sie ja heißt: Geliebte, jetzt schon sind wir Kinder Gottes und noch nicht ist offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar geworden ist, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn, Jesus, sehen, wie er ist. Jesus gleich sein werden. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass diese Verwandlung in dem neuen Leben, das dann offenbar wird, so eine grandiose, überwältigende Herrlichkeit in sich tragen wird, dass es unbegreiflich ist, dass es etwas von dem Göttlichen in sich trägt, was Gott und was Jesus auszeichnet, wovon wir sozusagen dann etwas erben werden. Es ist sozusagen etwas, was uns gegeben wird, weil wir von Gott adoptiert worden sind. Das haben wir uns nicht verdient, es ist etwas, was er uns zumisst. Und wenn Gott uns zu seinen Kindern macht, dann macht er das nicht, sag ich einmal, irgendwie so unvollkommen, sondern wirklich vollkommen. Und das wird offenbar werden. Und darum ist es unvorstellbar, wie das sein wird, wenn man an diesen Dingen teilhaftig hat. Wir alle sind berufen, so große Verheißungen haben zu dürfen, eine so große Zukunft haben zu dürfen. Und das sollte uns Mut machen, sag ich mal, ein bisschen anders in die Zukunft zu sehen und zu blicken. Mut, mit Mut und mit Freude. Und wir sollten wirklich auf das sehen, was Gott uns tut, daran uns freuen und ihn verherrlichen und ihm danken für so große, wunderbare Verheißungen, für all das, was er uns tun will und getan hat.